Die Zeit verging wie im Flug. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass ich schon dran bin. Noch einmal möchte ich Sie herzlich grüßen und auch grüßen von meiner Gemeinde oder unserer Gemeinde, der Freien Evangelischen Gemeinde in Wülfrath, wo wir Mitglieder sind. In einem Brief schreibt ein junges Mädchen an einen Lebensberater: Ich bin ein Mädchen von 13 Jahren und könnte eigentlich mit meiner Umwelt zufrieden sein. Aber etwas bedrückt mich ständig, und dieses Etwas heißt Angst. Ich habe Angst vor dem Tod, Angst vor dem Leben, Angst vor der Wahrheit, Angst vor den Noten, Angst vor dem Sporttag, Angst vor der Liebe, Angst vor der Nacht, Angst vor dem Weltuntergang, Angst vor dem Krieg, Angst vor einem Traum, Angst vor Spott, Angst vor Spritzen, Angst vor dem Ausgelachtwerden, Angst vor der Angst. Vielleicht sagst du jetzt, das ist ja mal ein extremes Beispiel. Wie kann denn ein Mensch allein so viele Ängste haben? Und zum Glück kommt das eher selten vor. Aber vielleicht war es ja eben so, dass bei der einen oder anderen Angst, von die jetzt hier erwähnt wurde, so in dir ein Widerhall war, wo du gedacht hast, ja, das ist auch meine Angst. Wir glauben gar nicht, wie sehr Ängste uns bestimmen im Alltag und wie sehr es ihnen gelingt, unseren Lebensraum einzuengen. Übrigens, das deutsche Wort Enge, eng, und Angst, das ist sehr stark miteinander verwandt. Was der Lebensberater dem jungen Mädchen geantwortet hat, weiß ich nicht. Aber die Frage steht im Raum: Gibt es ein Rezept gegen Angst? Wenn einer ein Rezept gegen Angst haben muss, ist es natürlich unser wunderbarer Herr und Schöpfer, Gott. Was ist Gottes Rezept gegen Angst und Menschenfurcht? Darüber möchte ich heute mit euch ein wenig nachdenken. Und ich habe den Vers aus dem 2. Timotheusbrief des Paulus, Kapitel 1, Vers 7 mitgebracht. Der war eben schon in der Textlesung zu hören. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das steht in diesem 7. Vers aus dem 1. Kapitel des Briefes. Dazu 4 Gedanken. Erstens, was ist Angst? Was bewirkt sie überhaupt in uns? Zweitens, Gottes erstes Rezept gegen die Angst ist der Geist der Kraft. Gottes zweites Rezept gegen die Angst ist der Geist der Liebe. Und Gottes drittes Rezept gegen die Angst ist der Geist der Besonnenheit. Was ist Angst? Angst ist ein Gemütszustand, der auf unsere vielfältigen Lebensbedrohungen reagiert. Der Junge eben hat gesagt, ja, nachts habe ich Angst. Ja, wovor? Es ist dunkel und er fühlt sich einfach bedroht und unsicher. Es gibt viele Formen der Angst, auf die möchte ich nicht im Einzelnen eingehen. Aber Angst ist zunächst einmal etwas Gutes. Es ist ein Warnsignal für uns, damit wir die Gefahren, die uns umgeben, erkennen und darauf reagieren, dass wir uns bereit machen, entweder zur Flucht oder zum Widerstand. Angst, ein Warnsignal. Aber dann ist Angst auch manchmal etwas, was übertrieben wird, was sogar krankhaft übertrieben sein kann und sich in Neurosen, Phobien, Platzangst, Angst vor Spinnen, habe ich gehört, gibt es. Und was weiß ich, es gibt die dollsten Namen, die lateinischen Namen, wovor man alles Angst, Phobien haben kann. Zum Glück gibt es bei solchen krankmachenden und starken Übertreibungen der Angst gibt es medizinische Hilfe heutzutage, zum Glück. Jesus hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Es geht gar nicht anders. Diese Welt ist davon geprägt,
von lebensbedrohenden Dingen und Umständen. Und da werdet ihr Angst haben. Das gehört dazu.
Also wer jetzt gedacht hat, jetzt, wenn ich heute aus dem Gottesdienst rausgehe, werde ich nie wieder Angst haben, ist Quatsch. Ist gar nicht, was ich heute weitergeben kann und darf vom Herrn her.
Ihr habt Angst. Manchmal ist diese Angst eine Bedrohung, kommt von einer Bedrohung aus der Gegenwart. Aber ich kenne auch Leute, die schleppen Ängste mit sich rum von Dingen, die weit, weit hinter ihnen eigentlich liegen sollten.
Meine Mutter hat die als kleines Kind, ich glaube, sie war noch nicht mal eingeschult, die Bombennächte des Zweiten Weltkriegs erlebt, die im Keller und immer wieder nachts im Keller geschleift. Die hat bis heute dran zu knapsen. Bis in die Träume hinein verfolgen sie diese Ängste.
Angst kann uns also lähmen, Angst kann uns beherrschen, auch wo es gar nicht mehr dran ist und wo es gar nicht mehr gut für uns ist. Angst kann unseren Lebensraum dadurch einengen und Angst kann dadurch auch sogar ein Gegenspieler Gottes werden. Kann. Nicht alle Ängste wirken so, aber kann. Gott will nicht, dass unser ganzer Alltag von der Angst geprägt ist, dass die Angst uns leitet und bestimmt. Er ist unser guter Hirte. Er ist der wunderbare Vater, der uns prägen will, der uns bestimmen will. Wenn ihr an Gott denkt, ich hoffe, dann schwingt nicht so etwas wie Angst und Enge mit, sondern das Vaterherz, die ausgebreiteten Arme des Vaters, schwingt da hoffentlich mit. Gott will uns leiten als guter Hirte, als Ratgeber und Helfer. Übrigens, in dieser Eigenschaft als Ratgeber und Helfer hat auch Paulus seinen Brief an Timotheus geschrieben. Seinen zweiten an Timotheus. Es war im Jahr 64. Der Brief war in Rom geschrieben. Paulus war da zu seiner zweiten und letzten Gefangenschaft. Wie sehr hat er vom Gefängnis aus mit seinem lieben, langjährigen Mitarbeiter Timotheus mitgelitten. Wir haben es vorhin gehört. Es hat vorher einen tränenreichen Abschied gegeben. Und Paulus wusste ja, in Ephesus, da arbeitet jetzt Timotheus. Und er hat mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. Mit Schwierigkeiten, die äußerlich waren, mit Irrlehren und so weiter. Äußere Schwierigkeiten kennen wir ja auch alle, persönlich und in der Gemeinde. Aber dann gibt's auch diese inneren Schwierigkeiten. Und davon wusste der Paulus auch, dass Timotheus diese inneren Schwierigkeiten hatte. Ängste, innere Widerstände. Timotheus war ein vergleichsweise junger Mann, nicht viel jünger als ich, schätze ich. Also wenn in der Bibel jung steht, dann war man nicht unbedingt 15. Aber jünger als Paulus wird er gewesen sein. Wie alt er war, wissen wir nicht. Aber Paulus ermutigt und berät ihn unheimlich stark in seinem zweiten Brief. Ich bitte euch, lest diesen zweiten Timotheusbrief doch einmal ganz durch. Vielleicht sogar im Hauskreis oder so. Der ist so beeindruckend, der Brief. Vor allem, wenn man bedenkt, es ist der letzte Brief des Paulus, den er überhaupt geschrieben hat. Geschrieben aus der Einsamkeit einer Gefängniszelle. Geschrieben in der Vorahnung seines nahen Todes, seines gewaltsamen Todes. Im Jahr 64, wir erinnern uns vielleicht aus dem Geschichtsunterricht, dass da der Brand in Rom war, wo der Kaiser Nero im Anschluss die Christen verantwortlich gemacht hat. Die sollten schuld sein, dass Rom niedergebrannt ist. Und hat danach eine Christenverfolgung angezettelt, der Nero. Also Paulus kannte die Angst sehr genau. Er wurde wahrscheinlich 65, ein Jahr nachdem er den Brief geschrieben hat, in Rom auch hingerichtet. Die Angst war sein täglicher Begleiter. Umso erstaunlicher sind die Worte dieses Briefes und auch die Worte unseres heutigen Verses. Klingt nämlich nicht so, als ob jemand im Gefängnis mit in Vorahnung seines Todes in der Einsamkeit vor sich hin vegetiert, sondern es klingt ganz anders. Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, schreibt Paulus in dieser Situation, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wahnsinn. Und In dem ganzen Kapitel habe ich auch noch andere Verse gefunden, die ich euch mal sagen möchte, die doch sehr beeindruckend sind. In Vers 6 sagt er zum Timotheus: Fache die Gnadengabe wieder an, die dir gegeben wurde von Gott, durch das Auflegen meiner Hände. Die Gnadengabe des Timotheus war Evangelist. Ich weiß nicht, ob jemand hier die Gnadengabe des Evangelisten hat. Ich wünsche mir das immer so sehr. Wilhelm Busch ist schon lange tot. Parzani wird langsam älter. Ich sehe hier junge Leute. Ich bete dafür und wünsche mir so, dass wir mehr Evangelisten in Deutschland bekommen. Der Evangelist ist der, der an vorderster Front steht, die Botschaft von Jesus rauszugeben an die Menschen, die sie so dringend brauchen. Und diese Gnadengabe hatte Timotheus. Aber fache wieder an. Das hört sich so an, als ob da ein Feuer ziemlich niedergebrannt ist, da nur noch was am Glimmen ist. Das war nicht so doll, die Situation, in der Timotheus gerade war. Wenn etwas angefacht werden muss, ist es so gut wie weg, wie zum Erliegen gekommen. Und jetzt sagt Paulus ihm: Fache das doch wieder an. Geh wieder in die Offensive, lass dich von nichts aufhalten, nicht von äußeren Widerständen, und nicht von deinen Inneren, der Angst, mit der du so oft zu kämpfen hast. Im ersten Kapitel steht dreimal das Wort schämen. Vers 8, schäme dich nicht, unseren Herrn zu bezeugen. Vers 12, deshalb leide ich auch, aber ich schäme mich nicht, sagt Paulus. Ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe. Meinem wunderbaren Herrn Jesus. Und in Vers 16 geht es auch nochmal um das Schämen im Zusammenhang mit einer Person, die ihr wahrscheinlich gar nicht kennt, obwohl ihr sie bestimmt schon mal in der Bibel gelesen habt. Wer erinnert sich an Onesiphorus? Also nicht Onesimus, dieser Sklave, ist ein anderer. Onesiphorus. Schon mal ein Lebensbild von dem gehört? Nee, ne? Onesiphorus, wer ist das? Ein ganz großes Vorbild. Paulus schreibt in diesem einen Vers 16: Onesiphorus hat mich oft erfrischt und sich über meine Ketten im Gefängnis nicht geschämt. Ein Mann, der zu Paulus stand, auch als es eng wurde, auch als alle anderen sagten: Was, dieser Paulus, dieser Gefängnistyp, um den kümmerst du dich, dem bringst du Essen, den ermutigst du, wieso gehst du schon wieder zu Paulus? Dieser Chaot, der im Gefängnis ist. Onesiphorus stand zu ihm, versorgte ihn, ermutigte ihn. Dreimal das Wort Scham in unserem Kapitel, schämen. Schämen und Menschenfurcht haben sehr stark mit Angst zu tun. Sind Zwillingskinder der Angst. Wovor schämst du dich? Erwähnst du diese Gemeinde? Auch vor Leuten, wo du genau weißt, die sind eher kirchenkritisch. So wie Onesiphorus sich zu diesem Paulus öffentlich bekannt hat. Erwähnst du Jesus? Vor den Leuten, wo du genau weißt, ach, fromme Dinge wollen die eigentlich gar nicht hören. Kollegen, Nachbarn, Bekannte. Erwähnst du Jesus? Der Name Jesus ist so wichtig, ihn weiterzugeben. Und ihr könnt es wissen und viele haben es bestimmt schon erfahren. Wenn du den Namen Jesus erwähnst, da geht eine Kraft aus. Da passiert etwas. Der Teufel will nicht, dass du Jesus vor den Leuten erwähnst. Die Gemeinde kannst du vielleicht erwähnen. Den Hauskreis kannst du erwähnen. Was kannst du noch erwähnen? Die Jungschar, die Pfadfinder. Aber wenn du es Jesus erwähnst, der Retter der Welt, vor dem sich die Dämonen fürchten, da passiert was. Bestimmt dich die Angst? Angst wovor? Ich war nach Pfingsten in unserer Kantine, wo wir immer da essen mit anderen Kollegen. Da ging es dann darum, was hast du denn Pfingsten gemacht? Was hast du denn Pfingsten gemacht? Und meine Familie und war mit dem Hausbibelkreis im Duisburger Zoo an Pfingsten. Und jetzt wollte ich auch davon erzählen, habe ich überlegt, habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann versuche zu sagen, ja, wir waren ja, meine Familie war mit Freunden im Duisburger Zoo. Toll. Alles umschifft. alles umschifft. Nee, aber ich dachte, das kannst du nicht machen. Sagst du mal, mit dem Hauskreis. Mit dem Hauskreis, dann denken manche, was ist das denn? Fährt da jemand im Kreis oder so? Nee, das kannst du auch nicht, so ein Quatsch. Aber das Wort Bibel, Haus, Bibelkreis. Nee, aber das musst du jetzt machen. Scham und Angst, egal. Und dann habe ich das gemacht. Aber ich merkte etwas von dieser Scham und diesen inneren Widerständen. Dann habe ich gesagt, ja, wir waren mit dem Haus Bibelkreis im Duisburger Zoo. Ich war echt froh, als es raus war. Aber ich habe das nicht gemacht aus Zwang, weil vorher ein Prediger hier mir Beine gemacht hat. Nee, eigentlich habe ich das aus einem anderen Grund gemacht. Weil ich ja eigentlich zu diesem Haus Bibelkreis stehe. Weil ich so glücklich bin, zu Jesus zu gehören und zu diesen Leuten, die auch zu Jesus gehören. Ich bin ja eigentlich ganz glücklich darüber. So wie ein anderer über einen Fußballverein glücklich ist und am Montag erzählt, ja, da war ich da. Da sagt er auch nicht, oh, ich war bei dem Verein auf der Tribüne. Aber andererseits, obwohl ich so glücklich bin, ist diese Freude manchmal eingesperrt. Und muss der Scham und der Angst weichen. Das passt doch nicht zusammen. Bestimmt dich auch manchmal die Angst? Wovor eigentlich haben wir Angst? Vor Prestigeverlust gegenüber Kollegen? Dass wir ausgelacht werden, nicht mehr ernst genommen zu werden? Klar, das wäre ja auch schlimm, aber das sagt der Teufel. Bei Gott ist es so, dass Gott es oft belohnt, wenn wir mutig zu ihm stehen und dass wir dann sogar von anderen vielleicht, ich will nicht sagen bewundert werden, aber geachtet werden. Wir haben aber erstmal Angst, dass wir nicht mehr ernst genommen werden, dass wir vielleicht sogar gemobbt werden, wenn wir uns mal als Christ geoutet haben. Vielleicht sind dir jetzt gerade auch Szenen aus deinem Alltag eingefallen, wo es eine gute Gelegenheit gab, über Jesus zu sprechen oder über die Gemeinde, aber du hast es nicht gemacht, du hast geschwiegen. Aus Angst? Welchen Ausweg gibt's denn aus Angst und Menschenfurcht? Paulus hat Timotheus erinnert an drei Dinge. Eigentlich sogar nur an einen, nämlich an den Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist doch im Timotheus ist. Und das ist ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Und Gottes erstes Rezept ist also dieser Heilige Geist, ein Geist der Kraft. Das hat mich gewundert, als ich über den Vers nachgedacht habe. Wir sagen ja immer, die Liebe ist doch das Wichtigste. Die Liebe ist doch unser Antrieb. Stimmt alles. Wieso erwähnt hier Paulus als erstes den Geist der Kraft? Da ist es mir aufgegangen. Weil das am notwendigsten ist, wenn ich gelähmt bin von Furcht und Angst und Menschenfurcht. Dann brauche ich Kraft. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Überall, wo er wirkt, geht Kraft von ihm aus. An Pfingsten wurde diese Kraft in einem Sturmwind deutlich, die das Haus der Apostel erfüllte. Die hatten so ein Haus, wie ihr das habt. Wahrscheinlich kleiner. Sie waren auf dem Obersaal. Die hatten nicht so viele Fenster. Nee, das glaube ich nicht. Und die Fenster hatten keine Gläser. Die waren so wind- und luftdurchlässig damals. Und als dann der Heilige Geist kam, oh, da wäre aber keins mal, oh, da ist er schon. Da wäre aber keins meiner Blätter hier liegen geblieben. Und wahrscheinlich wären sogar eure Bibeln durch die Luft gewirbelt worden, weil da kam ein Sturm erfüllte das Haus. Und was hatte dieses Zeichen zu bedeuten? Hier ist Kraft. Wo der Heilige Geist ins Haus kommt, da kommt Kraft ins Haus. Wo der Heilige Geist ins Herz kommt, da kommt Kraft ins Herz. Kurz danach tritt Petrus auf und predigt und 3000 Menschen übergeben ihr Leben Jesus. Oh, 3000 geht, ne? 3000 Menschen nach einer Predigt. Hat Petrus das bewirkt? Ist Petrus so ein Starker, dem der Vers hier nichts angeht? Nee. Ein paar Wochen vorher, da hat Petrus noch aus Angst, aus Menschenfurcht, dreimal behauptet, diesen Jesus kenne ich gar nicht. Ein paar Wochen vorher, da hat er sich mit seinen Kumpels eingesperrt. So Ostersonntagmorgens waren die Türen fest verrammelt, versperrt. Warum? Er hatte Angst, sie holen ihn auch. Angst. Aber danach war er auch bei denen, die in diesem Saal, Obersaal, innig gefleht haben: Herr, schenk uns den Geist, den du versprochen hast. Schenk uns die Kraft aus der Höhe. Es war also nicht die Macht eines Menschen, eines Petrus. Es war die Kraft Gottes, die gewirkt hat. Und so ist der Heilige Geist ist der gleiche geblieben. Der ist nicht verschlissen oder irgendwie schwächer geworden in den 2000 Jahren Kirchengeschichte. Die gleiche Kraft steht auch dir zur Verfügung. Er kann dich aus dieser Umklammerung befreien, wie auch immer sie aussieht, und seine Macht in dir und durch dich entfalten. Menschen ohne Jesus sind ja wie Leute, die in Finsternis und in Gottesferne verschüttet sind, wie so Bergleute. Es gab mal eine Geschichte, das sind Bergleute, die tief unter Tag gearbeitet haben, von einem Stolleneinbruch überrascht worden. Riesige Gemengen von Geröll kamen runter und haben ihnen den Ausweg an Licht zu Licht und Leben versperrt. Sofort haben sie sich bemüht, mit ihren Schaufeln, was sie da für Werkzeug hatten, den Weg frei zu schaufeln. Aber es schien so sinnlos. Die Erdmassen waren so gewaltig, die Schaufeln so winzig, die Kräfte erschöpft, die Luft wurde immer dünner. Sie waren ja in einem nicht belüfteten Schacht eingesperrt. Sie wurden schnell mutlos und verzweifelt. Und als sie da als Häufchen elend hockten und kauerten, hörten sie auf einmal Geräusche. Die Rettungsmannschaft. Die Rettungsmannschaft hatte sich oben an die Arbeit gemacht und bemühten sich, zu ihnen durchzudringen. Und als sie das realisiert haben, begannen sie mit neuer Hoffnung an ihrer eigenen Rettung zu arbeiten. Immer wieder stellten sie die Arbeit ein und hörten, ist die Rettungsmannschaft noch unterwegs? Arbeitet die Rettungsmannschaft noch für uns? Und sie hörten sie und waren wieder ermutigt und gruben auf die Rettungsmannschaft zu und irgendwann waren sie gerettet. Es gibt eine Parallele zu unserem heutigen Thema. Gott kommt den Menschen entgegen. Er ist der Retter, na klar. Keiner schafft es mit seinen armseligen Möglichkeiten, sich an Licht und Leben wieder zu befreien und durchzuwursteln. Nur Gott ist der Retter. Er kann uns einen Weg aus Gottesferne und Verlorenheit bahnen. Aber Gott bedient sich einer Rettungsmannschaft. Und die sind wir. Was machen wir? Legen wir los oder lähmt uns die Angst? Vor ein paar Monaten haben sich zwei Frauen aus unserer Gemeinde aufgemacht, um eine gläubige, kranke Frau im Krankenhaus zu besuchen. Und weil sie wussten, dass sie so gerne singt, haben sie eine Gitarre mitgenommen und Liederhefte. Aus irgendeinem Grund war es nicht möglich, im Krankenzimmer zu singen, so in so einer schön Abgeschiedenheit, nur mit der Frau alleine, sondern sie mussten in den Flur raus. Und das war ein gefährlicher Flur. Von diesem Flur führten mehrere offene Gänge in andere Trakte des Hauses, zum Arztzimmer, zu anderen Krankenzimmern. Es war so gefährlich. Und es hallte in diesem Flur. Boah. Und einer der Frauen wurde es ganz mulmig. Wie, hier sollen wir jetzt Loblieder singen? Nee. Aber die andere Frau, die war so locker flockig, die fing einfach an. Ein christliches Lied nach dem anderen wurde gesungen. Und ich fand es so, dass die, also die Frau, die erst so ganz gelähmt war, die wurde dann auch lockerer und hat dann weitergemacht, hat mitgemacht. Und ich habe das ganz toll gefunden, als ich dann hörte, am nächsten Tag war eine Frau aus einer Putzkolonne dann in dieses Krankenzimmer gegangen und hat gesagt, was waren das gestern für tolle Lieder? Ich hätte noch ganz lange weiter zuhören können. Wir denken immer, oh, da flüstert uns die Angst und Mutlosigkeit ins Ohr, dich will doch keiner hören, die werden dich wegschicken, die werden dich auslachen, die werden dir befehlen zu schweigen. Nichts dergleichen geschah. Wir leben, Gottlob, in einem freien Land. Wenn wir öffentlich von Jesus singen oder von Jesus erzählen, dann passiert uns eigentlich nicht viel. Wir müssen nicht riskieren, ins Gefängnis zu kommen oder sonst irgendwie Restriktionen. Wir müssen gar nicht so viel aufs Spiel setzen. Aber wir setzen so beschämend wenig davon um, von dieser Freiheit, die wir haben. Die Liebe Gottes drängt uns, anderen Jesus lieb zu machen. Und das ist der Geist der Liebe. Und das dritte Rezept gegen die Angst ist der Geist der Besonnenheit. Manche sagen dazu Geist der Disziplin. Oh, wenn ich Disziplin höre, werde ich an meine Bundeswehrzeit erinnert. Oder die Schüler vielleicht an die Penne oder an die Lehrer oder so. Der Geist der Disziplin. In der alten Lutherbibel ist das Wort noch schlimmer. Da steht der Geist der Zucht. Was meint denn Gott eigentlich? Oder was meint Paulus? Gott gibt uns als Mittel gegen die Angst, als Rezept gegen die Angst, den Geist der Besonnenheit, der Disziplin. Brauchen wir den? Ist er hilfreich? Er ist sogar sehr wichtig. Weil viele machen es nämlich so, dass sie sagen, oh, das ist jetzt, davor schäme ich mich, davor habe ich Angst. Aber es gibt ja ein Mittel und ein Rückzugsort, das ist egal. Egal und ach, ich lasse mich treiben. Disziplin passt nicht. Disziplin ist aber eine Eigenschaft des Heiligen Geistes. Und wenn du den Heiligen Geist hast, weil du Jesus hast, ist auch dieser Geist der Disziplin oder Selbstbeherrschung oder Besonnenheit in dir. Und Disziplin ist etwas Wunderbares. Disziplin heißt ja nicht, dass man immer so stillgestanden oder so durch die Gegend geht, so wie ich jetzt. Ja. Disziplin bedeutet einfach, dass man Gottes Geist Raum gibt, dass man Selbstbeherrschung übt, dass man zum Beispiel nicht zu viel Alkohol trinkt, dass man besonnen ist, Maß zu halten, dass man sich Zeit für die richtigen Dinge nimmt. Man nimmt sich Zeit für viele Dinge. Das ist auch nicht verboten und steht auch nicht gegen die Disziplin. Aber dass man jetzt sagt zum Beispiel, nee, für Hauskreis habe ich keine Zeit. Das zeigt, dass die Disziplin fehlt. Ich kann mir die Zeit nehmen, kann andere Dinge so umorganisieren, dass ich doch die Zeit finde, mit anderen zusammen Bibel zu lesen und Gott zu loben. Also Maß halten, Zeit finden, auch Zeit für den Ehepartner nehmen, obwohl die Arbeit mich so fordert, Zeit für die Kinder zu nehmen, obwohl ich immer so spät erst abends von der Arbeit komme, nicht zu viel mit Computern zu spielen, obwohl ich immer den Ausknopf nicht finde. Es gibt so viele Dinge, aber die Zeit ist so knapp. Wir wissen nicht, wie lange wir Zeit haben, wie lange du Zeit hast hier auf der Erde. Und am besten verbringst du deine Zeit in Einklang mit Jesus. Und das hat mit Disziplin zu tun. Wie Kraft, Liebe und Besonnenheit zusammenpassen, illustriert ganz am Schluss jetzt meine abschließende Geschichte. Und ich glaube nicht, dass die Geschichte, auch wenn sie ein bisschen fantastisch klingt, ich glaube nicht, dass sie erfunden ist. Denn der, um den es da geht, der heißt Sepp. Und wenn ich eine Geschichte erfunden hätte, hätte ich den nicht Sepp genannt. Nicht im christlichen Raum. Also in einem Dorf lebte ein Christ, der musste sich ganz schön was gefallen lassen. Das war der Sepp. Und man kannte ihn als Christen, er hatte sich also geoutet. Ja. Und man wollte ihn gern mal ärgern. Das war so ein Frommer und man hat natürlich Spaß drauf, auch schon mal Fromme zu ärgern und zu piesacken. Eines Tages kam also einer auf die Idee von den Leuten im Dorf: Hör mal, wie wäre denn das, wenn wir heute Nacht dem Sepp das Dach abdecken? Tolle Idee. Und dann gucken wir mal, wie fröhlich er am nächsten Morgen aus der Wäsche guckt, wenn er rausgeht und sieht, sein Dach ist abgedeckt. Also haben sie es gemacht und losgelegt. Sie sind zu dem Haus hingeschlichen, vorsichtig Leitern an die Wand gestellt, wollten ganz leise sein, aber der Sepp hat sie natürlich entdeckt. Ihr wisst ja, ne? Wenn der Wächter das Haus nicht bewacht, der Sepp war natürlich gesegnet, da musste er die bemerken. Sepp wurde also von den Geräuschen aufgeschreckt und merkte auf einmal, was da abging und überlegte jetzt fieberhaft: Was mache ich jetzt? Was hättest du gemacht? Raus und so richtig die zur Sau gemacht? Oder einfach Polizei gerufen? Richtig schön bürgerlich, gut bürgerlich? Alle verhaften lassen? Hat was? Nee, der Sepp kam auf eine andere Idee. Er verhielt sich still. Und am nächsten, als es Morgen wurde und er merkte, die Geräusche werden weniger, die Leute kommen langsam vom Dach wieder runter, da stand er in der Tür und rief: Hey, hey ihr habt jetzt die ganze Nacht so schwer gearbeitet. Kommt rein, ich habe euch ein Frühstück gemacht. Ihr müsst richtig einen Hunger haben. Die rieben sich die Augen. Hä? Träumen wir jetzt? Oder will der uns auf die Schippe nehmen? Nee, ich will euch nicht auf die Schippe nehmen. Kommt rein. Alles ist vorbereitet. Lasst euch mein Frühstück schmecken. Die gingen ganz betröppelt rein. Die ließen sich tatsächlich, die waren überrumpelt. Die ließen sich einladen, kamen rein, ließen sich bewirten. Und als das Frühstück zu Ende war, ist ja klar, dann haben die das Dach wieder eingedeckt. Also war das Dach wieder heil. Aber was noch viel interessanter ist, die Beziehung zu den anderen Dorfbewohnern wurde wieder heil. Und dann stand sogar drum, dass aufgrund dieser Erfahrung einige von diesen Kritikern und Gegnern und ja, Witzbolden sich für Jesus entschieden haben. Also ich dachte, wie kann das sein, dass einer von Kraft, von Liebe und Besonnenheit so erfüllt ist, um sowas machen zu können? Das war eigentlich der Schluss der Predigt. Ich wünsche euch nicht, dass euch das Dach abgedeckt wird, nächste Nacht oder irgendwann mal. Obwohl, wenn es abgedeckt ist, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Aber vielleicht passiert sowas Ähnliches. Und dann wünsche ich euch einfach, dass ihr das erlebt, dass ihr die Nähe Jesu erlebt und dass ihr dann die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit des Heiligen Geistes erlebt und auslebt. Amen. Wir wollen noch zusammen beten und dazu, wenn es möglich ist, aufstehen. Lieber Herr Jesus, wir loben und preisen dich, dass du lebst und dass du uns nicht allein gelassen hast auf dieser Erde mit all den Herausforderungen, mit all den Bedrängungen, mit all den Bedrohungen, sondern du hast uns deinen Heiligen Geist gelassen, der gleiche ist wie damals zu Apostelzeiten. Herr Jesus, bitte hilf uns, dass wir diesem Heiligen Geist in uns Raum geben. Bitte hilf uns, dass wir spüren, du bist da. Du willst uns erfüllen mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Hilf der jungen Generation, hilf den Kindern, die gerade im Kindergottesdienst sind. Sie sollen auch zu Menschen heranreifen, die sich davon prägen lassen. Hilf den Jugendlichen dieser Gemeinde. Sie sollen später einmal Säulen dieser Gemeinde sein, Verantwortung übernehmen, dass sie sich von Kraft, von Liebe und von deiner Besonnenheit und Disziplin leiten lassen, jetzt schon in jungen Jahren. Wir danken dir. Danken dir für deine Liebe und Nähe. Danken dir für diesen Gottesdienst. Und dass, wenn wir hinausgehen in den Alltag, dass du und dein Heiliger Geist dabei bleiben. Amen.